Hallo zusammen und willkommen zurück im M&M Podcast. Gegenüber von mir, wie immer virtuell, M. Und heute reden wir über Frauenbasketball im Wandel zwischen Sichtbarkeit, Druck und Verantwortung. Ich finde diese Folge mega besonders, weil wir nicht so viel über Sportpsychologie reden, sondern eher so über unsere Erwartungen, die Realität und auch irgendwie, ja, wie sich Basketball in unseren Augen verändert hat und wie wir uns mit dem Basketball mit verändert haben. Aber zuerst steigen wir natürlich ein mit unserem Check-in und deswegen, hallo M, wie geht's dir? Und ja, erzähl mal.
Hi Marie und hallo auch zusammen. Ich freue mich auch mega auf die Folge, weil es einfach sehr aktuell natürlich für uns ist. Es ist unsere Karriere, unser Beruf, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr viel im Wandel ist, gerade mit allem, was in den USA passiert, aber halt auch mit der WM, die dieses Jahr ansteht in Deutschland. Und von daher freue ich mich, heute mit dir darüber zu reden, deine Einblicke zu hören. Und mir geht's, bin ich gerade ein bisschen müde. Ich hänge gerade ein bisschen durch. So viel zum Thema frisch sein als meine Challenge für diese Woche. Aber ansonsten, mir geht's gut. Ich bin einfach noch ein bisschen müde, ein bisschen durch gerade. Aber ich kann mich nicht beschweren. Es geht weiter. Wir haben jetzt am Mittwoch wieder ein Eurocup-Spiel in Frankreich und mal gucken, ob es dann weitergeht mit Eurocup oder ob wir dann halt im Rhythmus sind, wo wir in der Woche nur ein bis zwei Spiele haben. Aber mir geht's gut soweit. Und dir?
Mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen müde vom Wochenende, aber ich habe richtig viel Energie. Ich war ja beim NBA-Spiel Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies. Mhm. Und es war mega, einfach voll das schöne Event und auch voll einfach auch so ein bisschen surreal, dass das so in der Uber-Arena in Berlin stattgefunden hat. So, als man dann so in der Arena saß, hatte man so das Gefühl, auf einmal irgendwie hatte das so voll den Amerika-Vibe. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie einfach in Amerika bin, gar nicht in Berlin. Das war so ganz funny. Und da lief dann auch irgendwann so Country Roads, Take Me Home. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es ja gar nicht so ein Lied, womit sich Deutsche irgendwie identifizieren. Ganz aber ich hatte es trotzdem voll gefühlt. Ja. Und ja, so das Spiel an sich selber. Ich hatte am Anfang das erste Viertel wirklich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich einfach so ein NBA 2K, so ein Videospiel anschaue, weil das irgendwie so, ich weiß, also so ganz anders war. Mhm. Und dann gleichzeitig, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, war es halt so voll das besondere Event. Ich bin so dankbar, dass ich da sein konnte. Also wirklich so einfach das miterleben zu können, wie also Tristan, Mo und Franz da vor so einer Homecrowd in Berlin spielen können. Und ich fand, das war einfach so ein Once-in-a-Lifetime-Moment auf eine Art und Weise. Und deswegen auch schon, also super besonders. Und deswegen hat es natürlich sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich sowieso dann noch voll viel Zeit in Berlin verbracht und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja.
Ja, voll cool. Es sah auch mega aus. Also, was ein Event. Und wie du sagst, ich finde auch auf den Bildern und Videos, man hätte nicht gewusst, wo das ist. Also es hätte überall in Amerika sein können. Und man hätte es wahrscheinlich geglaubt, allein was für Leute da waren und was für Promis da waren. Richtig, richtig cool.
Ja, also es war ja ein bisschen surreal. Manchmal habe ich das Spiel auch gar nicht mehr angeguckt, weil ich so rumgeguckt habe, wen ich alles so sehe.
Ich habe einfach gesehen und gesehen werden.
Und da ist der. Aber es war trotzdem ganz cool, einfach. Ja, das so mitzuerleben. Aber trotzdem würde ich sagen, es war ein Event, das man so einmal in der Woche einmal so machen kann. Aber wenn man das so jede Woche macht, glaube ich, wäre es so komplett so Stimulation Overflow auf eine Art und Weise, weil ich war danach schon sehr so wired. Ja.
Ja, ich frage mich, wie das für die ist, also für die Spieler, für die NBA-Spieler vor allem. Weil, wie du sagst, so immer wieder das zu machen, wahrscheinlich kriegen die das auch gar nicht mehr so mit, aber. Das frage ich mich manchmal.
Also ich glaube, auf dem Spielfeld kriegt man das auch alles nicht so mit, was so drumherum alles passiert, weil es sind ja übelst viele Lichter, die ganze Musik dann. Und du weißt ja selber, wie das ist, selbst wenn es laut ist in der Halle oder viele Fans, man kriegt ja nicht so viel mit, wenn man auf dem Spielfeld steht, weil man ja drin ist, dass man die anderen Sachen nicht so richtig wahrnimmt.
Genau. Ja, das stimmt. Boah, da muss ich gerade ganz kurz an was denken, an was du sagst. Das stimmt total. Wir hatten einmal im College ein Spiel und einfach Sue Bird und ihre Freundin Megan Rapinoe saßen Courtside und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ich war so böse nach diesem Spiel, weil ich sie einfach nicht gesehen habe. Also ja, so viel dazu. Das ist wahrscheinlich auf dem Feld nochmal was anderes.
Genau, ich glaube, man kriegt das gar nicht so mit, was so außenrum alles passiert, aber es war einfach der Wahnsinn. So ganz crazy und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich da sein konnte und dass ich das miterleben durfte.
Cool.
Aber um in unsere Folge jetzt einzusteigen, um nicht die ganze Zeit über mein Wochenende in Berlin zu reden.
Fangirling.
Ja, aber wirklich. Das ist jetzt deine erste Saison als Profi-Basketballerin. Und ich wollte dich eigentlich einfach mal fragen, was sind deine Erwartungen gewesen und was ist jetzt die Realität? Und was ist der größte Unterschied für dich so von College zu Gernika jetzt in dem Fall? Genau, und ja, wie ist das für dich?
Ja, ich muss sagen, also dadurch, dass ich ja auch viele Freunde habe, die im Profibasketball aktiv sind, hatte ich schon so ein paar Erwartungen, die denke ich mal einfach sehr realistisch waren, im Sinne von, dass jetzt nicht jeder Verein unbedingt die Ressourcen hat, die man sich wünscht oder die man sich vorstellt oder sowas, und dass Travel anders sein wird, und darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Deswegen, ich glaube, durch die Erfahrungen, die ich von anderen Leuten mitbekommen habe, ist es schon sehr ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich finde hier zumindest, also ja, es ist meine erste Profisaison und mein erster Verein woanders. Ich hätte mir vorgestellt, dass es ein bisschen strikter ist. Also unsere Coaches sind schon sehr locker, was irgendwie, was Training, was wir außenrum machen angeht. Also eigentlich juckt die das jetzt nicht so krass, außer dass wir im Training halt da sind und fokussiert sind und das machen, was wir machen sollen. Aber ich habe irgendwie erwartet, dass es so ein bisschen strikter ist, und man stellt sich ja so vor, Profisportler, Profileben, muss man mega hart diszipliniert sein. Aber ich glaube, was halt dadurch dieser größte Unterschied ist zu College, ist, dass niemand wird dir sagen, was du zu tun hast. So, du trägst deine eigenen Konsequenzen. Und ich glaube, am College, und das war auch das, was mich am Ende so ein bisschen genervt hat und wo ich einfach ready war, vom College weg zu sein, ist, dass am College haben deine Trainer oder haben die Leute, die da für dich zuständig sind, dir wirklich gesagt, was du zu tun hast, und haben auch immer dich versucht zu beobachten, ob du es machst, und zu checken, ob das passt oder nicht, auch wenn du es schon einfach alles machst und selber verantwortlich genug bist. Und das ist halt hier nicht so. Und das ist sehr, ein sehr freiendes Gefühl natürlich, aber natürlich trägst du auch die Konsequenzen selber. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied, den ich gemerkt habe. Natürlich ist es auch so, dass Spieler sind unterschiedlich. Manche sind einfach für sich da, um gute Statistiken zu haben, um halt dann einen Vertrag fürs nächste Jahr so und so zu haben. Und es ist nicht immer oder nicht bei allen so, geht es nicht um das Team an sich. Ich will niemandem was unterstellen, aber auf eine gewisse Art und Weise so, everyone's out for themselves, weil
Ja, genau,
ja,
also es
jeder
wird
will
dann
halt
schon
dann
so ein
irgendwie einen
bisschen
guten
zum
Vertrag haben.
Individual, genau, es wird ja schon so ein bisschen zum Individualsport auf eine Art und Weise. Also auch wenn es ein
Ja.
Teamsport ist, jetzt geht es ja auch um Geld, um Verträge, um Statistiken, um bessere Verträge zu bekommen. Und dieser Druck und diese Dynamik kommt halt noch mit dazu. Ich glaube, im College hat man das so ein bisschen auch, weil es einfach Konkurrenz ist. Aber
Ja.
man hat das nicht aus dem Drive von, ich brauche einen besseren Vertrag oder es ist mein Einkommen. Und das
Ja.
macht ja schon mal einen Riesenunterschied.
Auf jeden Fall.
Also ich meine, du hast ja gerade eben schon das mit den Ressourcen so angesprochen. Und ich fand zum Beispiel, für mich war es, vom College in den Profibereich zu gehen, ich fand es richtig krass, weil ich hatte irgendwie nicht so die, ja, Freunde oder Teammates, mit denen ich darüber reden konnte, wie es im Profibereich sein könnte. Und man geht ans College und ich hatte immer Zugang zu meiner Halle, also zu der Halle da. Ich hatte immer Zugang zu dem Kraftraum. Wir hatten Ernährungsberater, wir hatten Essen, das gekocht wird, unsere Wäsche wurde gewaschen. Wir sind wirklich sehr professionell gereist, im NCAA-Tournament auch immer gechartert. Man hat alles Mögliche an Ausstattung bekommen, man musste sich keine Schuhe kaufen. So, und auf einmal war das alles weg. So, all das war ist einfach so weggefallen. So, auf einmal kriegst du keine Ausrüstung mehr. Also halt deine Teamgear, aber es ist jetzt auch irgendwie nicht so High Quality, wo du jetzt sagen würdest, boah, voll geil, sondern irgendwie auch jetzt nicht so, was man jetzt auch weiter tragen würde. Und dann kriegt man keine Schuhe. Dann ist es so, man reist einfach so übelst unnötig lang manchmal oder hat so übelst krasse Zeiten, wo man dann, also ich weiß, mit Valencia hatten wir manchmal Spiele, wo wir nach, keine Ahnung, irgendwo nach Bulgarien, Rumänien gereist sind und dann sind wir vor dem abends um 18 Uhr also am Vortag angekommen, haben um 20 Uhr trainiert, haben am nächsten Tag gespielt und sind um 20 Uhr gespielt und sind dann um 2 Uhr morgens wieder zum Flughafen gefahren und um dann um 6 einen Flieger zu nehmen.
Ja.
Und dann sind wir wieder in Valencia angekommen und hatten direkt ein Training. So. Und eigentlich hat man gar nicht geschlafen. Und man hatte so einfach ist so unnötig viel gereist und hatte gar keine Recovery. Und dann die ganzen Busreisen in Spanien kenne ich ja auch. Ich habe einfach immer auf dem Boden im Bus geschlafen. Ich habe mir so ein Futon beim IKEA gekauft, damit ich dann im Bus schlafen kann, damit ich mich hinlegen kann. Smart. Weil sonst fährt man so die ganze Nacht einfach 10 Stunden, fährst du dann nach dem Spiel nach Hause, kommst um 4 Uhr morgens zu Hause an und am nächsten Tag, der ist ja gelaufen dann einfach.
Ja.
So, ja. Und das wäre im College zum Beispiel bei uns nie passiert.
Nee, bei uns auch nicht. Ich finde das auch, also ich wusste damals auch am College, dass es schon Luxus ist, was wir haben. Auch was du sagst, der Zugang zu der Halle immer, die ganzen Ressourcen. Aber es ist schon sehr humbling, wenn man zurückkommt. Also jetzt gerade, was du erzählt hast, wir hatten dieses Jahr auch in Ungarn und in Bulgarien Eurocup-Spiele und es war genau sowas. Und dann kommst du halt von dieser Woche nach Hause und du hast 2 Reisen, wo die um 4 Uhr morgens anfangen und du 12 Stunden unterwegs bist und Recovery ist nicht dabei und dann hast du aber 2 Spiele die Woche. Also es ist schon eigentlich so erschreckend, weil das ja der Profisport ist und ich sage immer, man will frisch bleiben. Ich will einfach nur frisch sein.
Ja, Em will einfach nur frisch bleiben. Em und ihre frischen Beine.
Oh Mann, ja, man will sich auf seine Recovery fokussieren, aber es ist wirklich erschwert durch diese Bedingungen. Und die hatte man am College nicht so. College war auch anstrengend, total. Aber ich glaube, damals habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass das wirklich so einen Impact macht auf die Recovery. Und ich muss sagen, manchmal ist es auch so ein bisschen, es bringt dich sehr auf den Boden zurück, wenn man jetzt hier zweimal 10 Stunden Busfahrt innerhalb von 24 Stunden hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen frustrierend, weil du weißt ja eigentlich, was für ein Potenzial drin ist oder wie es sein könnte. Und manchmal finde ich es so ein bisschen frustrierend, aber ich versuche mich darin nicht zu sehr zu fangen, weil am Ende des Tages kann man das jetzt hier auch nicht ändern. Und es kommt wirklich auf den Verein drauf an, wo man ist und die Ressourcen, die man hat. Genau. Aber es ist halt überall so unterschiedlich.
Aber wie gehst du dann mental damit um, so auf eine Art und Weise? Weil ich habe mich schon manchmal dabei erwischt, dass ich mich halt so hart abgefuckt habe, wenn das so war. Und vor allem war ich richtig genervt, wenn wir solche Reisetage hatten und dann am selben Tag an der Anreise, dann sind wir nach Hause gefahren und dann hatten wir abends so um 17 Uhr nochmal Training. Wo ich mir dann so denke, gibt uns doch einen Tag frei, um klarzukommen. Aber so, das war so gar nicht das Mindset. Und da war ich immer, das hat mich immer richtig frustriert. Und da musste ich mich dann auch immer erstmal so richtig sammeln. Weil das nimmt mir dann auch immer so ein bisschen den Spaß an allem, muss ich sagen.
Mhm. Nee, ich weiß, was du meinst. Das ist auch ein bisschen energieraubend. Aber ich habe mir, also am Ende des Tages kann ich es ja nicht beeinflussen. Ich bin ja nur eine von den Spielerinnen. Ja. Aber in den Momenten, wenn ich merke, dass es mich halt wirklich nervt und ich auch die Energie daran verliere, den Spaß daran verliere, versuche ich so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Beste daraus zu machen, weil so viele Möglichkeiten hat man nicht, aber ich versuche halt so, mich selber dazu organisieren, so, okay, was kann ich irgendwie, was liegt in meiner Hand, was kann ich machen? Ich weiß, dass es vielleicht nicht optimal ist, aber ich kann, wenn wir ankommen, kann ich Mobility im Hotelzimmer machen, ich kann meine Recovery Boots mitnehmen, ich kann nach dem Spiel ein paar Liftmöglichkeiten vielleicht aufsuchen in der Halle oder selbst wenn es so mit Bändern ist oder sowas und halt solche Sachen. So ein bisschen, dass ich für mich selber weiß, okay, ich habe alles getan, was in meiner Kontrolle war, was ich machen konnte und der Rest ist vielleicht nicht gut oder nicht optimal, aber das gibt mir so ein bisschen Ruhe und dann bin ich auch ein bisschen weniger frustriert damit.
Ja, okay. Ja, das fühle ich. So, ich glaube, so würde ich auch sagen, dass ich das gehandhabt habe und ich glaube, wenn ich wirklich so richtig genervt war, hat es mir auch immer geholfen, vielleicht das manchmal so ein bisschen zu dramatisieren mit den Teammates, dass man so ein bisschen darüber lacht dass man da so Witze drüber macht, auf eine Art und Weise.
Ja, das stimmt.
Keine Ahnung, deswegen sagen Leo und ich zum Beispiel auch immer Caballo, weil von Arbeitstier, weil in Spanien hat man halt fast nie einen Tag frei. Bei Valencia Basket hat man eigentlich fast nie einen Tag frei gehabt und deswegen haben wir dann irgendwann einfach angefangen zu sagen, einfach Caballo, so von Arbeitstier, Arbeitspferd. Richtiges Arbeitspferd. Und deswegen, daher kommt auch Caballo einfach.
Mhm.
Und bevor wir jetzt gleich über so ein bisschen Unrivaled reden und generell Sichtbarkeit im Sport wollte ich auch einmal kurz ein bisschen von der WNBA erzählen, weil da hat sich auch übelst viel verändert. Und in meiner Zeit, also wenn ich jetzt heute so mitbekomme, was Leo und Louis und Yara und Satu so erzählen, dann denke ich mir so, es ist voll krass. Ich freue mich richtig für die, dass sich das so verändert hat, weil in meiner Zeit war es halt, ich habe als erst für Phoenix gespielt und da waren die Bedingungen schon recht professionell. Also Phoenix hat ja, die Mercury haben ja jetzt eine richtig krasse Facility gebaut. Die hatte ich halt damals noch nicht. Da haben wir noch mit den Suns uns den Court geteilt und den Kraftraum und so. Und aber die Reisebedingungen waren halt einfach crazy. Also an sich waren die Bedingungen halt schon sehr nice. Also man hat eine richtig nice Wohnung gehabt, auch ein Auto und so. Das ging schon. Man wurde ja ausgestattet, auch mit den ganzen Anziehsachen. Das war schon gut. Aber so die Reisebedingungen waren einfach verrückt. Weil unser Schedule war ja nicht anders, wie das heute ist. Und wenn wir dann 3-4 Spiele in der Woche hatten, aber commercial geflogen sind und wir hatten voll oft so Momente, wo wir Flüge verpasst haben, übelst lange an Flughäfen rumsaßen und auf Flüge gewartet haben, Verspätungen und irgendwelche Red-Eye-Flüge, dann musste man immer wieder umsteigen und es hat einfach, also in Amerika ist ja riesig, ne? Also wenn man von Phoenix an die Ostküste reist, dann es ist halt einfach crazy, was man da für Wege hinter sich legt. Und dann, dass die halt jetzt das alles mit Chartern machen, mit Charterflügen, ist das halt so einfach so nice für die, weil die einfach die Möglichkeit haben, sich wirklich zu erholen. Auch wenn natürlich Fliegen mega anstrengend ist und die Zeitverschiebung und dann fliegt man vielleicht durch die Nacht und kriegt nicht den Schlaf, den man wirklich braucht. Aber am Ende des Tages haben die halt genug Platz für die Beine, sind alleine in dem Flugzeug. Man ist irgendwie nicht so eingeengt. Weil wir sind natürlich auch.
Das macht voll den Unterschied.
Ja. Und deswegen, es macht halt riesen, voll den krassen Unterschied. Und ich finde es so voll krass, weil ich habe das halt 3 Jahre so gemacht. Und manchmal war ich schon frustriert, aber irgendwie war es voll normal und man hat es gar nicht so hinterfragt, bis es dann mal so wirklich ein Thema wurde, dass es professionalisiert werden muss. Aber in Atlanta hat zum Beispiel auch keine Trainingsfacility. Also wir haben immer in unterschiedlichen Hallen trainiert, als ich da war. Wir haben manchmal in so einer Highschool-Halle getrainiert, dann vom College in der Halle, dann in einer anderen Highschool-Halle. Und wir haben zwar in der State Farm Arena gespielt, wo die Atlanta Hawks spielen, aber wir durften unsere Sachen nie da lassen. Also wir sind nur angereist für den Spieltag und dann waren unsere Sachen dann da und dann haben wir da gespielt und dann mussten wir wieder abreisen, weil wir hatten keinen Locker-Room oder so, der für uns war.
Ach,
und ja, wir hatten natürlich auch kein Eisbad, nix. Also so das alles gar nicht. Und das ist so ganz crazy, wenn ich darüber nachdenke.
Ja, wenn du das jetzt auch so sagst, dass ihr auch in Highschool-Hallen trainiert habt. So in Amerika ist ja die WNBA das Höchste. Es geht ja nicht mal höher für Basketball. Und man würde ja denken, dass es da für andere, dass es Möglichkeiten gibt, Facilities. Und so lange ist das ja noch nicht her. Aber heftig. Nee.
Ja, deswegen manchmal, also ich freue mich richtig, dass sich das da so verändert hat und da sich so viel bewegt. Und ich finde, man sieht ja jetzt auch, wie viel sich im Frauensport generell bewegt, aber vor allem im Basketball in Amerika, wie die Liga professionalisieren und die Strukturen einfach ändern und auch einfacher machen für die Spieler, Leistung zu bringen sozusagen. Und da wollte ich dich auch einfach mal fragen, du hast ja jetzt in Europa schon mal ein paar Länder gespielt und ich finde, Spanien ist schon ein Land, das recht professionell ist. Also es gibt auch ein paar Teams, wo man auch in der Halle ankommt und sich so denkt, okay, wo bin ich hier? Aber die meisten Teams, finde ich ja schon, haben ja schon ganz gute Ressourcen. Hast du das in anderen Ländern wahrgenommen? Was waren da so deine Erfahrungen?
Ja, wirklich komplett unterschiedlich. Also ich finde, selbst in Spanien sieht man auch schon den Unterschied. Also es gibt manche Vereine, die haben, da merkt man schon, dass die Ressourcen stärker ausgebreitet oder ausgelegt sind als bei anderen. Aber grundsätzlich schon auch einfach die Teams, die Hallen, die Böden, in denen man spielt, so sind schon völlig in Ordnung. Also da hat man schon auf jeden Fall was anderes gesehen. Aber es ist wirklich unterschiedlich. Also beispielsweise in Ungarn bei dem Team, gegen das wir gespielt haben, war die Halle völlig in Ordnung, waren die Ressourcen gut, war das Hotel gut, wo die uns untergebracht haben und so weiter. Aber ich glaube, es kommt wirklich ein bisschen auf den Verein da, aber es ist Verein an, aber es gibt auch, ich finde, man merkt, dass manche Teams Also ihre Ressourcen sind halt hauptsächlich finanziell und man sieht das an dem Roster, den die haben, an wie schnell die Leute wieder einstellen können, wenn sie Verletzungen haben oder ein Coach einfach so gefeuert wird oder sowas. Aber zum Beispiel, es gibt auch andere Vereine, beispielsweise, da muss ich an Alba denken, Alba Berlin, wo die halt viel in die Infrastruktur von dem Verein legen. Also da merkt man halt, dass da viele Ressourcen vorhanden sind und vor allem halt auch an der Practice Facility dafür, dass die ein Physio Vollzeit haben und so weiter. Und die ganzen Möglichkeiten für die Spielerin, das ist vielleicht jetzt nicht direkt Gehälter oder sowas, aber halt einfach in der Professionalisierung, wie die Möglichkeiten dort sind. Also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich ausgelegt und ich bin mir sicher, dass es auch einfach immer ein Struggle sein wird für Vereine und gerade für kleine Vereine. Aber ich bin, sagen wir es mal so, ich bin sehr froh, dass ich in Spanien spiele. Das ist der Verein, wo ich bin, dass es eben okay geht. Aber ich glaube, es kommt wirklich echt auf den Vereinen drauf an. Ich denke, in ein paar Länder gibt es halt die Top-Teams, die haben viele Ressourcen und können die auch nutzen. Aber so, dass es halt irgendwie breit ausgelegt ist, dass halt so die Gesamtmenge auch gut ausgestattet ist, ist, glaube ich, selten.
Ja, weil ich weiß, wir haben mal in Serbien bei so einem Team gespielt und das war, ich schwöre dir, das war einfach früher mal so ein Pferdestall, wo die einfach so eine Halle reingebaut haben. Es war so arschkalt einfach und einfach, es hat auch einfach nach Pferd da drin gerochen. Es war einfach, wir sind angekommen und ich war einfach nur so, es kann nicht sein. Und dann, auch wenn ich jetzt so an, es gab so ein Quali-Fenster, wo wir in Bosnien gespielt haben und diese Halle war einfach wirklich so, wirklich einfach nur so ein Gebäude mit so einem gefühlten diese Wellblechdächer. Mhm. Es war so kalt da drin und dann haben die Leute auch da drin einfach geraucht. So während wir gespielt haben, haben die einfach so geraucht, so. Und also so ganz crazy, so verrückte Sachen irgendwie auf eine Art und Weise, wo ich mir manchmal so gedacht habe, also welchem Film bin ich denn jetzt hier? Also je nachdem, wo man so hingereist ist, hat man schon so ein bisschen so funny Sachen erlebt, wo man dann am Ende so dachte, okay, also wir spielen jetzt hier und wir nehmen es ernst und wir performen, aber im Nachhinein denkt man sich so nach, ey, also,
was war das?
Ist der in Ernst?
Ja, ich habt ihr nicht auch, ich war ja nicht bei der Olympia-Quali dabei, als ich noch verletzt war, aber war nicht da auch irgendwie die Trainingshalle so halb draußen gefühlt in Brasilien?
In Brasilien, genau. Wir hatten in Brasilien, unser Trainingscourt war einfach ein Betonboden. Also es war so ein Freizeitplatz. Brasilien haben die, die haben in Brasilien voll oft so Freizeitparks, wo so das wie so Wasserparks sind, wo dann aber auch so Sportanlagen drin sind. Und unser Court war einfach ein Betonplatz, der einfach offen war, nur überdacht mit so einem Blechdach. Und neben uns haben so Kinder Volleyball oder Fußball oder so gespielt. Dann direkt draußen haben so Familien so gegrillt einfach. Und da war überall so, und es sind einfach so 37 Grad. Wir sind draußen am Trainieren. Uns kann jeder zugucken. Wir sind gerade am Vorbereiten auf
eine Olympia-Quali einfach.
Auf ein Olympia-Quali-Spiel. Und überall sind Mücken. Und man war einfach nur so da, okay, wir machen jetzt das Beste draus, aber das kann man ja eigentlich niemandem erzählen, dass das einfach eine Trainingseinheit vor einem Olympia-Quali-Spiel war. Dass wir draußen,
kannst du auch nicht erzählen.
Prinzipiell, dass wir draußen irgendwo trainiert haben, wo wir sind echt vom Platz gegangen und dann kamen so die Familien und haben uns so ihr Fleisch angeboten, ob wir auch ein bisschen Barbecue haben wollen.
Ja.
Als wären wir so nach Brasilien geflogen, um einfach ein bisschen Streetball zu zocken.
Ja. So. Krass, ist auch nochmal ein anderes Pflaster.
Das war crazy. Und es war so heiß. Ich glaube, es waren so 37 Grad. Ich glaube, irgendwie so 85% Luftfeuchtigkeit. Ich weiß noch, jedes Mal, wenn wir Pause hatten und was getrunken haben, hatten wir alle so Eisbeutel auf dem Kopf. Das war ganz crazy, wirklich. Davon habe ich auch noch ein paar Bilder. Ja. Aber ich könnte so viele Sachen davon erzählen, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte so viele Geschichten erzählen von irgendwelchen Hallen, wo ich war, wo ich mir so denke,
das ist einfach unser Beruf, das ist Profisport und das ist so aufgebaut.
Ja, das ist ganz crazy. Aber um jetzt das Thema so ein bisschen zu schließen und in was ganz anderes, wie wichtig ist es denn, was glaubst du, dass Frauen im Sport und gerade deswegen vielleicht Frauen auch im Sport nicht nur auf dem Feld, sondern auch in Managementpositionen Verantwortung übernehmen und Rollen haben, wo sie Stimmen haben und Entscheidungen treffen können.
Ja, unglaublich wichtig, natürlich. Also zum einen, ich finde es super inspirierend, dass viele Athletinnen nicht nur im Basketball, sondern auch in anderen Sportarten, dass sie ihre Stimme nutzen. Und ich finde das total inspirierend. Es gibt ja eine Rugby-Spielerin beispielsweise, die ist ja berühmt dafür, dass sie immer ihren roten Lippenstift dran hat und die sehr viel beispielsweise über Body-Image redet oder so weiter. Und dass es halt viele Frauen gibt, die verschiedene Themen sehr leidenschaftlich angehen. Und ich finde das so inspirierend und so wichtig, weil es halt einfach ein bisschen gegen das Bild der Frau in der Gesellschaft geht, wenn man das so sagen kann. So, dass man einfach auch laut ist und Raum einnimmt und für das einsteht, was man bekommen sollte und die gleichen Chancen bekommen sollte. Und gerade was du auch meinst mit Frauen in Managementpositionen, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und natürlich, also grundsätzlich direkt war meine Antwort darauf, ja, es ist wichtig, muss sein. So, es sollte auf jeden Fall ausgeglichen sein, Männer und Frauen in Managementpositionen, weil ich keinen Grund sehe, warum nicht. Aber dann auch allein an Sachen zu denken, an die vielleicht jemand, der in der Position wäre und ein Mann ist, vielleicht nicht dran denken würde. Beispielsweise Mutterschutz im Sport oder auch so kleine Sachen wie ja, der Trikotschnitt oder wie durchsichtig die Trikots sind, wir hatten schon mal weiße Trikotsätze und man sieht alles durch und das geht halt einfach nicht. Aber einfach solche Sachen, ich glaube, es geht von kleinen Sachen wie dahin bis halt zu größeren Sachen wie Mutterschutz oder dann auch, wie das ist, wenn Kinder dabei sind, die noch gestillt werden und so weiter. Solche Sachen, also ich glaube, von klein bis groß ist es super wichtig, weil es halt einfach eine Stimme ist von jemandem, wo man sich gesehen fühlt, von jemandem, der nicht aufhört, dafür zu kämpfen. Weil es halt einfach bisher noch nicht gleich war. Ja. Das ist meine Meinung dazu.
Ich sehe das genauso wie du. Ich musste auch, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, musste ich direkt an Unrival denken, weil die Liga wurde ja, also es ist ja eine Liga in Amerika, die jetzt gerade läuft. Und es ist ja so ein Konzept von 1 gegen 1, 3 gegen 3, Full Court. Und diese Liga wurde ja gegründet von Breanna Stewart und Nafisa Collier. Boah, den Namen habe ich jetzt falsch ausgesprochen.
Collier. Bestimmt. Keine Ahnung.
Collier. Nafisa Collier. Und ich finde es halt mega cool, dass eine Liga gegründet wurde von Profispielerinnen für Profispielerinnen, weil da halt, man sieht einfach, also die Sicht auf die Sichtbarkeit, die achten. Und natürlich wurde die Liga gegründet, damit die sich in der Offseason von der WNBA fit halten können, damit die sich da wieder vorbereiten können. Und gleichzeitig ist es aber eine Liga, wo die wirklich viel, also Geld verdienen für das, was sie leisten, wo sie Ressourcen haben, wo sie Trainingsfacilities haben und wo sie auch an ihrer Sichtbarkeit einfach arbeiten können und an ihrer Persönlichkeit und an ihrer Marke sozusagen als Sportler. Weil mittlerweile ist es ja super wichtig, dass man als Sportlerin sich auf eine Art und Weise auch, man muss das nicht machen, aber auch auf eine Art und Weise so eine Marke hat für sich selber, damit man sich auf eine Art, also auch selber repräsentieren kann. Und ich finde das halt mega cool, dass Unrivaled das halt so hinbekommen hat, dass sie halt auch den Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, sie selbst zu sein und sich so zu zeigen, wie sie zeigen wollen, wie sie sich zeigen wollen. Und das ist mega cool.
Ja, das stimmt total. Ich finde, Unrivaled ist auch ein ganz interessantes Konzept, weil es irgendwie so ein bisschen, also es wirkt sehr exklusiv, weil es halt auch wenige Teams sind, wenige Spielerinnen, aber zur gleichen Zeit, also es wirkt sehr exklusiv und zur gleichen Zeit ist es so nahbar. Also weil halt auch einfach die Spielerinnen selber auf ihren Kanälen viel darüber zeigen, viel darüber berichten, sie selbst sind oder zumindest halt authentisch vor der Kamera sind und weil es halt, wie gesagt, sehr viel Medienpräsenz darüber gibt und das ist viel mehr als nur das Spiel oder die Spiele, die Competitions, die sie haben, sondern auch viel mehr einfach die Sichtweise, der Reach und den Einfluss, den die nehmen dadurch.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, dadurch verändert sich natürlich auch so ein bisschen das Spiel, weil umso mehr Sichtbarkeit die Sportlerinnen haben, umso mehr achten die Menschen natürlich auch darauf oder gehen vielleicht auch den Spielen oder sind vielleicht auch Fans von jemandem oder junge Mädchen denken sich dann, boah, die ist cool, die spielt gut Basketball, die finde ich cool, die hat eine coole Persönlichkeit. So entstehen ja auch Vorbilder auf eine Art und Weise. Und da sind wir dann auch schon bei dem Thema Sichtbarkeit. Und in Deutschland hat sich ja auch viel getan und auch jetzt mit der Nationalmannschaft hat sich viel getan und auf eine Art und Weise haben wir ja schon mehr Sichtbarkeit jetzt auch durch Olympia und ja jetzt durch die EM in Deutschland, aber jetzt kommt ja die WM und es ist ja ein Riesen-Event und man merkt, also ich finde, es wissen noch nicht genug Leute darüber Bescheid und ich finde, dass da viel mehr Marketing passieren muss, da muss viel mehr drüber geredet werden, das muss viel mehr gepusht werden. Und deswegen hoffe ich, dass wir das in unserem Podcast auch noch so ein bisschen mehr thematisieren, umso mehr wir an das Event kommen. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Aber jetzt denke ich mir erstmal so, okay, umso mehr Sichtbarkeit, natürlich steigt auch der Druck. Aber so, wie empfindest du Sichtbarkeit? Ist das eher ein Geschenk oder empfindest du es eher als Druck?
Das ist eine gute Frage, weil es kommt irgendwie beides damit einher. Also ich glaube, Sichtbarkeit bietet sehr viel Potenzial und die Möglichkeit, es zu nutzen. Also ich habe das Gefühl, immer wenn man von Sichtbarkeit redet und man das haben will oder Plattformen hat, wie beispielsweise die WM steht an oder auch letztes Jahr die EM, ich und ich glaube viele andere im Team und im Frauenbasketball hatten das Gefühl, okay, wir müssen das jetzt nutzen, wir müssen das Fenster nutzen, weil gerade gucken jetzt Leute auf uns und die Sichtbarkeit bietet, glaube ich, die Möglichkeit, Veränderungen zu schaffen und Leute für den Sport und für das, was wir stehen, zu begeistern. Und natürlich ist da auch irgendwo Druck mit dabei, weil es kann natürlich auch nicht gut laufen. Es kann ja auch sein, dass Leute sich das angucken und man hat die Sichtbarkeit und dann kommt es vielleicht auch nicht so gut an. Aber ich glaube, der Druck entsteht einfach dadurch, weil es etwas gibt, was man erreichen kann damit. Aber auf der anderen Seite kann man dadurch natürlich auch etwas nicht erreichen. Aber ich glaube, es ist total cool, was sich jetzt getan hat, dass halt viele Basketball-Events in Deutschland stattfinden. Allein auch jetzt letztes Jahr nach der EM waren ja auch die University Games mit ganz vielen Sportarten in Deutschland. Und natürlich ist die WM für uns das Große, worauf wir hingucken und wofür wir Leute begeistern wollen. Und umso cooler, dass jetzt auch das NBA-Game in Berlin war und viele Leute vielleicht in Berlin auch für Basketball begeistert worden sind, auch wenn das NBA war und nicht Frauenbasketball. Aber ja, natürlich, manchmal frage ich mich auch so, okay, wir reden ganz viel über Sichtbarkeit, aber was ist der nächste Schritt? Was ist, wenn man Sichtbarkeit hat?
Genau, was passiert dann? Und ich denke mir das auch, manchmal denke ich mir das auch und ich denke, aber eigentlich habe ich so voll Bock darauf, dass das bekannt ist und voll Bock darauf, dass die Hallen voll sind. Und natürlich auf eine Art und Weise ist das Druck, aber zur gleichen Zeit ist es ja auch geil, wenn Leute einen anfeuern und deswegen wollte ich erstmal so einen Shoutout machen an alle Menschen, die uns bis jetzt angefeuert haben und die einfach uns feiern, uns Plattformen bieten, über uns schreiben, über uns berichten. Das ist irgendwie schon voll schön, einfach zu wissen, dass sich Menschen schon dafür interessieren und sich Mühe geben, darüber zu berichten und uns sehen. Und gleichzeitig habe ich aber auch einfach Bock, dass es noch größer wird und dass diese Halle im Sommer, im September dann einfach voll ist und die Menschen einfach sehen, wie cool dieser Sport ist und wie talentiert die ganzen Athletinnen, die da sind, einfach sind und auch wie schön Frauenbasketball sein kann. Und das fände ich halt so mega cool und ich glaube, das wäre so ein bisschen meine Hoffnung und mein Wunsch. Und aber wir haben ja jetzt, was wir noch gar nicht thematisiert haben und ich wollte dich das eigentlich mal fragen. Und zwar ist ja, Adidas ist ja der Sponsor jetzt vom Deutschen Basketballbund. Und wie empfindest du das? Wie cool ist es, eine deutsche Marke als Sponsor zu haben?
Ja, ich finde es unglaublich cool. Also passend dazu ist mir gerade aufgefallen, habe ich auch meine Adidas-Jacke an. total cool, weil es ist einfach eine deutsche Marke. Und ich finde, früher hat man Adidas immer mit Fußball sofort verbunden. Also sobald man jemanden rumlaufen sehen hat mit einem Shirt mit drei Streifen, wusste man irgendwie, okay, das ist Fußball, was auch sonst. Und es ändert sich jetzt alles. Und dass es auch Basketball jetzt ist, das zeigt natürlich auch irgendwo eine Wichtigkeit für die Marke, für eine deutsche Marke und Professionalität. Und ich finde es richtig cool. Ich bin stolz drauf, dass wir eine deutsche Marke haben. Ich finde es irgendwie cool. Es passt. Es passt zu uns auch irgendwie. Es passt dazu, dass wir eine Heim-WM haben. Und ich, auch was du gesagt hast, so natürlich, man fordert mehr. Man will mehr Sichtbarkeit. Man will mehr Medienpräsenz und so weiter. Und gleichzeitig darf man auch nicht die vergessen, die das jetzt schon irgendwie mitbewirken wollen und mitbewirkt haben. Und dazu gehören halt solche Sachen auch. Also die Sponsoren, die von Anfang an dabei waren und die jetzt auch mit aufs Boot einsteigen. Und ich glaube auch, dass so wie das bei der WNBA passiert ist, jetzt so als Außenstehender und im Nachhinein kann man das immer so ein bisschen vielleicht einfacher sehen, aber gefühlt passiert das ja nicht linear, sondern es passiert dann irgendwie so sehr langsam und dann geht das exponentiell hoch, aber so je mehr Leute halt damit einsteigen, umso schneller geht es, also so umso schneller rollt das und halt so ein Big Player wie Adidas halt jetzt als unseren Sponsor zu haben, finde ich cool. Freue mich auf die Sachen, freue mich auf das, was wir dann tragen werden. Ja. Aber natürlich auch auf die Plattform, die das für unser Team bietet und für den Basketball insgesamt.
Ja, ich freue mich auch sehr darüber. Und ich habe mir auch gedacht, so, ich finde es voll geil, dass es eine deutsche Marke ist, weil Basketball war halt ganz lange im deutschen Markt gar nicht vorhanden. Ich finde auch selbst als Profi-Basketballerin im deutschen Markt ist es super schwer, so Sponsoring-Sachen zu bekommen. Außer man, also es ist halt jetzt wirklich eine sehr krasse Spielerin auf eine Art und Weise oder spielt halt in der WNBA, aber selbst dann sind die Verträge ja eher auch in Amerika. Und ich finde es halt voll cool, dass es jetzt eine deutsche Marke ist, weil ich hoffe nicht nur, aber ich glaube auch, dass es anderen deutschen Marken auch irgendwie so ein bisschen Druck gibt und sieht, wie viel Potenzial Basketball in Deutschland als Sportart hat. Und ich glaube, deswegen finde ich es halt umso cooler, dass es eine deutsche Marke ist, weil das natürlich im deutschen Markt natürlich auch nochmal mehr Sichtbarkeit schafft für uns. Als Sportart generell, würde ich sagen.
Ja,
und da freue ich mich irgendwie sehr drüber. Willst du eigentlich, dass der Frauensport genauso erfolgreich wird wie der Männersport?
Ich sage jetzt einfach mal ja. Aber ich glaube, wir hatten darüber schon mal gesprochen, so ich glaube, ich würde nicht sagen, dass ich will, dass das gleich wird oder dass das, man das irgendwie auch miteinander vergleicht, weil es sind zwei komplett unterschiedliche Arten ich will nicht sagen Sportart, weil das klingt doof, aber es sind zwei unterschiedliche Seiten vom Blatt. Also ja. Frauensport und Männersport ist halt einfach anders, muss man jetzt auch einfach mal so ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass im Frauensport ist halt einfach die Community noch mal ein bisschen größer. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil es noch nicht so groß ist und nicht so erfolgreich. Aber ich habe das Gefühl, dieser Community-Effekt, dieses Zusammenhalten, dieses Ganzheitliche, dass jede Spielerin gefühlt noch nebenbei was anderes macht, jede Spielerin das Gefühl hat, ihre Stimme nutzen zu wollen, Vorbild sein zu wollen, dass es um mehr geht als nur das Spiel. Ich meine, wir sitzen jetzt beide hier, machen den Podcast zweimal im Monat. So, wir wollen clearly ja unsere Stimme nutzen. Und ich glaube, ich möchte, dass es die gleichen Chancen hat im Sinne von finanziellen Chancen, von Möglichkeiten, von Sponsorings, von Professionalisierung und Ressourcen, was wir alles angesprochen haben, aber dass es auf seine eigene Art ist. Also ich finde es total cool, dass fast jede in unserer Mannschaft was anderes noch nebenbei macht und ihre eigene Leidenschaft hat und diese Plattform dafür nutzen kann. Und ich hoffe einfach, dass man diese Community mitnimmt, auch egal wie erfolgreich jetzt der Frauensport wird, dass das bleibt, weil das fühlt sich sehr authentisch an.
Ja, wo ich feiere das, was du gerade gesagt hast, man was nebenbei macht, dass man den Sport schätzt, aber sich so selber auch weiterentwickeln möchte auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, das Element kommt natürlich dazu, weil wir auf eine Art und Weise das auch machen müssen, weil wir natürlich mit unserem Sport jetzt nicht irgendwelche Millionen verdienen, dass wir jetzt irgendwie ausgesorgt hatten fürs Leben. Und dadurch kommt natürlich sowieso schon automatisch dazu, okay, man macht sich Gedanken, was man nach seiner professionellen Basketballkarriere macht. Und ich glaube, das gehört natürlich auf eine Art und Weise dazu. Aber ich stimme dir da voll zu, dass ich eigentlich so möchte, dass natürlich denkt man sich so, natürlich will man ein bisschen mehr Geld verdienen oder aber ich glaube, für mich ist diese Professionalität und die Verbesserung der Strukturen so viel wichtiger, dass junge Menschen, junge Mädchen, die aufwachsen und einen Sport machen wollen und Leistungssport im Blick haben und Profisportlerin werden wollen, auch die wirklich die Möglichkeit haben, diesen Weg zu gehen und die Förderung bekommen und dass es da einfach auch mehr Möglichkeiten gibt und bessere Strukturen, das wünsche ich mir einfach. Und ich weiß, in Deutschland ist das alles noch nicht ideal. Ich glaube, auch bei den Männern gibt es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Aber wenn wir jetzt nur über den reinen Mädchen- und Frauensport reden, dann wünsche ich mir einfach, dass da einfach mehr Geld in die Förderung fließt und da so ein bisschen Gleichheit entsteht, dass alle halt die gleichen Chancen haben auf eine Art und Weise.
Ja, und vielleicht halt auch, dass es nicht nur irgendwie die Beste im Jahrgang sein kann, die dann Profisportlerin wird, sondern dass es ein bisschen breiter gefächert ist, dass man nicht irgendwo hinziehen muss, um den Sport ausüben zu können auf dem höheren Level, sondern dass es halt mehr Möglichkeiten überall im Land gibt. Ja, stimme ich dir voll zu.
Ja, und ich glaube, was ich halt super wichtig finde und was mir jetzt bei dem NBA-Spiel am Donnerstag halt nochmal super bewusst geworden ist, ich habe so ein bisschen, natürlich habe ich es auch hinterfragt, so was ich da jetzt gerade mache, weil ich bin zu diesem Spiel gegangen und ich habe dann mal geguckt, wie teuer die Tickets waren und unglaublich. Also ich finde, man kann sich das eigentlich fast gar nicht leisten. Es ist, wenn man da mit seiner Familie hingehen möchte, dann ist das ein Urlaub. Und eigentlich finde ich das schon frech. Ich glaube, das günstigste Ticket in den obersten Rängen war irgendwie 250 Euro. Oh. Und das ist schon, ja, ich würde sagen, einfach, also so auf eine Art und Weise halt einfach nicht mehr zugänglich für jeden. Und das finde ich halt irgendwie, das ist so eine Sache, die ich sehr hinterfrage an diesem ganzen, wir wollen höher, schneller, weiter, weil ich denke mir so, natürlich wollen wir, dass der Sport mehr Sichtbarkeit bekommt. Wir wollen, dass Fans uns zugucken. Wir wollen, dass es größer wird und dass wir bessere Strukturen haben, und mit Professionalität braucht halt auch einfach Geld auf eine Art und Weise. Aber gleichzeitig finde ich aber trotzdem, dass Sport halt zugänglich bleiben muss. Und das irgendwie finde ich es schade, wenn dann nur noch, keine Ahnung, die Menschen, die finanziell dazu in der Lage sind, sich so ein Ticket zu kaufen, solche Spiele zu gucken, weil das natürlich dann voll das privilegierte Event auf einmal wird, wo irgendwie finde ich das dann so ein bisschen, also ich habe das schon sehr hinterfragt, als ich dann da war, muss ich sagen. Also ich habe mir da sehr Gedanken drum gemacht, auch im Nachhinein, wenn ich so dann Berichte gelesen habe, wie teuer die Tickets waren. Es hat einer auf Instagram irgendwas gepostet, so von wegen, ich hätte auch einfach, wenn ich mir dieses Ticket gekauft hätte, hätte ich auch einfach nach Orlando fliegen können und zurück und hätte ein Orlando-Spiel gucken können für den gleichen Preis. Und dann denke ich mir so, okay, das ist crazy. Und das ist halt schon so eine Sache, die ich so ein bisschen hinterfrage in dem Ganzen, weil natürlich wollen wir Professionalität und das dazu gehört natürlich auch mehr Geld. Und wenn man mehr Geld will, dann muss man natürlich auch höhere Preise nehmen und andere Sachen natürlich auf eine Art und Weise verändern. Und gleichzeitig hoffe ich, dass der Frauensport sich in eine Richtung entwickelt, wo die Strukturen sich professionalisieren, wo vielleicht auch mehr Geld fließt, wo die Förderung besser wird, aber wo der Sport trotzdem zugänglich bleibt für alle Menschen. So.
Ja, das ist total interessant, was du sagst, weil natürlich, wenn es höher wird und mehr exklusiver und so weiter, dann irgendwo verliert man ja dann auch die Zugänglichkeit zu jedem. Aber das ist ja genau das, was ich auch meine, dass es das Schöne ist, dass diese Community im Frauenbasketball da ist. Und ich weiß nicht, ob man da alles haben kann, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob das möglich ist oder ob das halt auch eine Sache ist von, man redet nicht nur von zu den Spielen gehen, aber halt auch trotzdem noch irgendwie nahbar zu den Spielerinnen zu sein, sei es über Medien, sei es über Social Media, was man da nutzen kann und was da passiert. Aber ich denke, das werden wir sehen. Und zumindest bleibt das Interesse ja bei uns, dass es zugänglich bleibt, auch wenn wir wahrscheinlich daran nicht so viel selber ändern können als Spielerinnen.
Ja. Also ich glaube schon, aber ich glaube auch, dass man seine Stimme so ein bisschen erheben kann und so ein bisschen denken kann. Also ich glaube zum Beispiel, wenn du dir manche Männersportler anguckst, die unverhältnismäßig viel verdienen, das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. So. Und
das stimmt.
Auf eine Art und Weise, ich glaube, so viel wie diese Menschen manchmal verdienen, ich glaube, es ist einfach nicht notwendig auf eine Art und Weise.
Die Verteilung dann ist.
Ja. Genau, und natürlich bläme ich jetzt niemanden, weil ich denke mir so, okay, wenn mir das jetzt jemand anbieten würde und so sind die Strukturen, ich weiß, würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich nehme es nicht mit, aber ich glaube, dann ist halt auch die Frage so, okay, wie investiert man das, den Gehalt, den man macht, wie investiert man zurück in die Gesellschaft und wie macht man es möglich, den Sport trotzdem noch zugänglich für andere zu machen. Deswegen, ich finde es mega das interessante Thema, weil es sich natürlich sehr verändert und der Sport sich auch immer verändert und Basketball verändert sich. Wir verändern uns natürlich auch auf eine Art und Weise. Und manche Sachen finde ich halt super aufregend und andere, keine Ahnung, habe ich irgendwie das Gefühl, muss ich mich manchmal noch so ein bisschen hinterfragen oder überdenken. Ich weiß nicht, wie du dich da fühlst.
Ja, ne, auf jeden Fall. Und wir hatten da beide auch schon viel drüber gesprochen, auch über, wenn es über Sponsoren geht. Und natürlich will man irgendwie alles mitnehmen, was in die Richtung geht, wo es professioneller wird, mehr Ressourcen da sind und so weiter. Aber auf der anderen Seite bist du auch jemand, der ganz, ganz oft auch sagt, okay, sind das meine Werte? Will ich für sowas stehen? Ja. Will ich das machen? Ist es das wert? Und ich glaube, dass in den Momenten erwische ich mich immer wieder selber, wo ich mir das denke, weil du das immer sagst. und das ist total wichtig, gerade halt auch authentisch zu bleiben darin. Aber auf jeden Fall dafür, dass sich Frauensport mehr entwickelt. Und ich glaube, jeder, der diesen Podcast auch anhört, ist wahrscheinlich auch dafür. Und deswegen Shoutout an euch, weil es gehört jeder dazu.
Ja, das stimmt. Alle gehören dazu, die das supporten und die da neu dazu kommen. Da freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Ja. Aber wir sind jetzt am Ende unserer Folge. Natürlich haben wir noch unsere Wins and Challenges, so wie immer. Und hau raus. Willst du frisch bleiben? Okay.
Um ehrlich zu sein,
ich habe heute drüber nachgedacht.
Okay, ich kann dir morgen nach der Reise mehr sagen. Ich habe drüber nachgedacht heute den ganzen Tag, was meine Challenge eigentlich ist. Und ich weiß es noch nicht so ganz, deswegen fange ich trotzdem erstmal mit meinem Win an. Win ist, dass ich heute meine Arbeit abgegeben habe. Ich hatte für die Uni, für einen Kurs musste ich eine Fallstudie schreiben und so ein Gruppenkonzept entwickeln. Es ging so um Stressmanagement und Resilienzförderung. Und ich fand es richtig cool, weil es sehr, sehr praxisnah war. Aber es war halt auch sehr lange und viel Schreiben, viel Theorie. Und ich habe es halt abgegeben. Wuhu! Challenge, lass uns einfach so stehen. Ja, ich will
frisch bleiben.
Nee, ich will, wir sind jetzt echt 5 Tage unterwegs und auch echt nicht coole Travels, aber ich will ready für die Spiele sein. Und ich glaube, für mich ist dieses Frischbleiben ist auch so eine Sache von, wenn ich mich frisch fühle, dann habe ich nicht Angst vor Verletzungen. Und ich glaube, deswegen ist das für mich so ein Ding. So natürlich, man wird müde sein, man wird sich nicht ganz so ready fühlen. Aber so diese Ruhe zu haben und nicht meinen Kopf in diese Richtung gehen zu lassen, wenn ich es merke, sondern halt einfach mich auf das zu fokussieren, was ich kontrollieren kann jetzt. Das war jetzt irgendwie sehr lange, aber... wieso kann ich nicht frisch bleiben sagen?
Hätte ich sagen können. Das ist ja... Ist ja eine Challenge, auf jeden Fall. In deinem.
Das fordert mich auf jeden Fall raus.
Ja, fordert dich auf jeden Fall raus. meine Wins und meine Challenges. Mein Win. Ich würde gar nicht sagen, dass das gerade irgendwie ein Win ist, aber Helen, die Übersetzerin, die in Taiwan für mich alles übersetzt hat, die ist gerade zu Besuch. Die war in Berlin auch mit dabei und jetzt ist sie hier in Düsseldorf. Und ach, cool. Genau, ist einfach voll schön, dass sie da ist. Sie hat so übelst viele Sachen aus Taiwan mitgebracht. Kaffee, Tee, irgendwelche Snacks und so Hotpot-Brühe, nice, die man machen kann und so. Ich freue mich sehr drauf. Und irgendwie tut mir das auch voll gut, dass sie da ist. Ich habe es vermisst, weil wir haben in Taiwan ja wirklich jeden Tag zusammen verbracht und jetzt ist sie halt wieder da und irgendwie ist es ganz cool, einfach jemanden da zu haben. Und meine Challenge... So wie immer, mein Oberschenkel. Der Schenkel muss wachsen. So. Und der Hamon muss wachsen. Und genau, das ist meine Challenge. Also prinzipiell einfach stumpfes Krafttraining und sich da einfach ein bisschen durchbeißen.
Let's go.
Dann sage ich mal so. Bis bald, meine Lieben. Seid lieb zueinander, seid lieb zu euch selbst und wir hören uns.
Wir hören uns bald. Ciao, ciao. Ciao.